Vielen Dank, lieber Michael, lieber Stefan, für die Einleitung. Mensch, was ein Text, oder? Da sind starke Worte mit drin, starke Bilder. So ein anspruchsvoller Text, dabei ist die Hälfte von uns wahrscheinlich emotional gerade noch in Wembley. Aber ich lade euch ein, jetzt auch nochmal ganz bewusst im Gottesdienst anzukommen. Egal, was der Inhalt meiner Predigt ist, ob er dir gefällt oder nicht, es geht jetzt darum, dass du dir Gnade zusprechen lässt, dass du zugesprochen bekommst, du bist geliebtes Kind Gottes. Also kommen wir hier an. Bei diesem krassen Text. Irgendwie spricht dieser Text ja sehr viel an, auch sehr viel Schlechtes. Es geht auch irgendwie um Unreinheit, es geht um Schaden, um Brand. Mit der Bibel schwingt dann immer so dieses Wort Sünde mit. Ja, Sünde. Was ist eigentlich die letzte Sünde, die du begangen hast? Jetzt mal reinrufen. Nein, Spaß. Ist ein bisschen eine komische Frage zum Einstieg, oder? Also das ist doch so ein ganz privates Thema. Und warum würde man das jetzt sagen und miteinander machen? Und Sünde, was ist das eigentlich überhaupt noch? Das ist ein ganz komisches Wort, das man heute, glaube ich, eigentlich total erklären muss. Was ist denn Sünde eigentlich? Wir können vielleicht noch die Verkehrssünde, ja, okay, man verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung, man kennt vielleicht noch die süßeste Versuchung oder die Schokoladensünde. Aber was meint das denn eigentlich jetzt so hier von der Bibel aus und für unseren Glauben? Ich glaube, der Begriff Sünde, der wurde von der Kirche tatsächlich lange missbraucht. Der Begriff Sünde, der wurde auch gerade von der Kirche dazu benutzt, um das Verhalten der Menschen zu ordnen, um sie obrigkeitshörig zu machen, um kirchenpolitische Machtpositionen zu stärken. Sünder waren ja auch oftmals dann die, die dem Weltbild der Kirche widersprochen haben oder zumindest mal Heretiker, also Falschlehrer, falsche Lehre. Und das hat sie dann oft ihr Leben gekostet. Allein, weil sie zum Beispiel dem Weltbild widersprochen haben, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Heute wissen wir, das ist ja totaler Quatsch. Also was hat die Kirche damals angerichtet damit? Sünde wurde von der Kirche auch benutzt, um der Kirche Geld einzubringen im Ablasshandel. Man hatte Sünde in seinem Leben und man konnte sich freikaufen, indem man der Kirche Geld gegeben hat. Das ist jetzt sehr lange her, könnte man schon sagen. Aber auch heute wird der Begriff, glaube ich, häufig noch falsch benutzt. Heute wird Sünde vielleicht eher benutzt, um Menschen Angst zu machen, sodass sie doch fröhlich sein sollten, dass es da einen Jesus gibt, der sie doch von diesen Sünden erlöst, wegen denen sie ja eigentlich in die Hölle müssten. Wenn aber dabei Dinge Sünde genannt werden, wo man wirklich in Frage stellen muss, ist das denn wirklich Sünde eigentlich? Wenn zum Beispiel genannt wird, ja, also ins Kino darfst du nicht gehen, das ist weltlich, das ist Sünde. Oder Party machen ist Sünde. Oder Harry Potter lesen ist Sünde. Wir kommen aus einer Zeit oder sind auch teilweise noch in einer Zeit, wo sowas gesagt wird. Und für manche führen diese Themen vielleicht irgendwann dazu. Aber ich fürchte, viel häufiger haben die Menschen, die so etwas gehört haben, gemerkt, das hat gar nicht gestimmt. Das war totaler Quatsch und es kommt häufig viel mehr auf den Umgang mit den Dingen an, den ich an den Tag lege, als auf die Dinge selbst. Und damit haben sich dann die Sachen, die vielleicht gläubige Menschen ihnen vielleicht noch mit einem wohlmeinenden Herz gesagt haben, als Lüge herausgestellt. Und dann ist die Frage, tat das dem Zeugnis der Kirche, tat das dem Zeugnis unseres Glaubens eigentlich gut? Was ist Sünde denn nun eigentlich? Wie kann man Sünde denn jetzt besser verstehen als so? Ich sag, Sünde ist in der Bibel immer ein Beziehungsgeschehen. Man ist fachsprachlich relational. Sünde hat immer etwas damit zu tun, was zwischen zwei Parteien passiert. Und biblisch gesehen kann das zwischen mir und meinen Mitmenschen passieren. Das kann zwischen mir und Gott passieren. Und es kann zwischen mir und mir passieren. Aber es passiert immer in Beziehung. Da, wo ich andere Menschen verletze, da füge ich ihnen Schaden zu. Da entsteht Schuld. Da passiert Sünde. Da passiert ja wirklich eine spürbare Trennung zwischen mir und den anderen. Da, wo ich vielleicht mich selbst schlecht behandle, da tue ich mir selbst Schaden an, da wo ich mich selbst abwerte und entgegen der Würde, die Gott mir eigentlich gegeben hat, behandle, ja, auch da entsteht Schaden an mir selbst. Ich glaube, dass Gott jetzt keinen Schaden nehmen kann. Und trotzdem kann ich, wenn ich bestimmte Sachen mache, glaube ich, für mich die Beziehung zu Gott vielleicht verbauen. Also ich glaube, Sünde ist immer etwas, was in Beziehungen stattfindet und ist immer etwas, was Schaden in Beziehungen anrichtet. Gott gebraucht diesen Begriff in der Bibel, um uns aufzuzeigen, wo ist gutes Leben? Wie funktioniert gerechtes Leben? Wie funktioniert liebevolles Leben miteinander? Das ist immer der Zielgedanke, gutes Leben für die Menschen zu ermöglichen. Und zwar miteinander, mit mir selbst und zwischen Mensch und Gott. Es geht immer um dieses Beziehungsgeschehen. Es geht darum, dass Menschen entsprechend ihres Wertes und ihrer Würde, die Gott ihnen gegeben hat, behandelt werden. Menschen entsprechend ihrer gottgegebenen Würde behandeln. Ich andere, ich mich selbst und das auch in der Beziehung zu Gott. Wir haben dieses Jahr 75 Jahre Grundgesetz gefeiert. Das ist ein Grundwert, den wir in diesem Grundgesetz auch wiederfinden. Menschen entsprechend ihrer Menschenwürde behandeln. Die Menschenwürde ist unantastbar. Und das finden wir auch im Jakobustext hier wieder in Vers 9. Er sagt, mit der Zunge loben wir den Herrn und Vater. Und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Und er sagt, das kann eigentlich nicht funktionieren. Wenn wir mit der Zunge Gott loben, können wir nicht gleichzeitig das verfluchen, was genau so geschaffen ist wie er. Das funktioniert einfach nicht. Da finden wir diesen Grundsatz auf. Das kann nicht stimmen. Und jetzt ist die Frage, ist es der Würde eines Geschöpfes Gottes angemessen, wenn man sich an seiner Angst vor der Folge der Sünde bereichert oder dieser Person Lügen darüber erzählt, was Sünde eigentlich ist, um ihn von seiner Schuld, aber ja auch von Erlösung zu überzeugen? Ich glaube nicht. Und ich glaube, die Kirche, wir selbst, wir haben das Wort Sünde in Verruf gebracht. Wir haben es erklärwürdig werden lassen, weil wir so oft irgendwie etwas Komisches daraus gemacht haben. Haben es für etwas anderes benutzt, als dass es eigentlich gemeint war. Und wofür das der Begriff Sünde in der Bibel gemeint war, das lässt sich wunderbar in einem der Wahlplakate für die Europawahl wiederfinden. Ich entschuldige mich schon für die Ausdrucksweise, aber ich habe ein Bild mitgebracht. Dafür ist Sünde gemeint. Darum geht es. Es geht um das Zusammenleben zwischen Menschen. Es geht darum, sei kein Arschloch. Um es mal ganz runterzubrechen, ganz einfach zu machen, das ist keine Werbung für diese Partei, ich finde den Spruch einfach nur gut. Denn Gottes Regelung, Gottes Gebote sind dazu da, friedfertiges und gutes Zusammenleben zwischen Menschen zu ermöglichen. Könnt ihr es wieder ausblenden, sonst sind wir zu abgelenkt, glaube ich. Wenn wir uns die 10 Gebote angucken, die Gott den Menschen mitgegeben hat, und das haben wir gerade im Bibeldorf Riedberg auch gelernt. Das Mikro gucken. So. Die 10 Gebote sind im Deutschen eigentlich relativ schlecht übersetzt. Da steht immer am Anfang, du sollst, du sollst, du sollst. Viel besser übersetzt aus dem Hebräischen wäre es, wenn man sagen würde, es wäre besser, wenn. Also Gott gibt Richtlinien mit für ein gutes, gelingendes menschliches Leben und Zusammenleben. In den 10 Geboten finden wir Lebensweisheiten. Und es gibt einige Gebote, die die Beziehung zu Gott regeln. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben, weil Gott sagt, hey, ja, es gibt vielleicht andere Mächte daneben, aber Gott ist eben die beste von denen. Gott ist das die Quelle der Liebe und der Freiheit. Alles andere ist eben irgendwas anderes. Es gibt Gebote, die für uns selbst gedacht sind, die die Beziehung zu uns regeln. Halte den Sabbat ein. Mach auch Pause, nimm dir Zeit für dich und auch für deine Achtsamkeit, für deine Seele. Arbeite nicht nur einfach. Und es gibt Gebote, die das Zusammenleben regeln. Bring niemanden um, klaue nicht. Trachte nicht nach eines anderen Frau oder Mann. Und all diese Regeln, die zeigen auf, hey, es geht um gutes Zusammenleben. Jemanden umbringen, das ist schon ziemlich arschig. Aber so, das leuchtet den meisten eigentlich auch noch ein. Es geht bei Gott, wenn es um Sünde geht, immer darum aufzuzeigen, was schadet dem Zusammenleben? Was schadet einem Menschenleben nach der Würde Gottes. Und vielmehr geht es nicht nur darum, diese Sachen zu vermeiden, sondern es geht vielmehr darum, ein Mensch zu werden, der sich für das Gute einsetzt, der aktiv am Guten arbeitet und nicht nur das Schlechte vermeidet. Und wie werden wir das? Und damit sind wir jetzt wieder beim Bibeltext und der Frage vom Anfang. Was war eigentlich deine letzte Sünde? Unser Predigttext würde antworten: höchstwahrscheinlich hast du irgendwas Dummes gesagt. Habe ich irgendwas Dummes gesagt? Wahrscheinlich kam die letzte Sünde, das letzte Übel von deiner Zunge. Und es geht darum, dass das, was wir sagen, unglaublich viel ausmacht von unserem Alltag, von unserem Leben. Dass das, was wir sagen, eine unglaubliche Macht hat in Bezug auf andere Menschen. Denn das, was wir sagen, das regelt doch unser Zusammenleben. Wenn wir darüber nachdenken, wie ist unser Leben eigentlich, sind wir denn schlimme Sünder, dann glaube ich, denken wir häufig darüber nach oder kommen zu dem Schluss, oh, eigentlich sind wir doch ganz gut. Also umgebracht habe ich jetzt noch keinen, geklaut habe ich auch schon lange nicht mehr. So, man denkt an die richtig schön offensichtlichen Dinge und wenn man die nicht getan hat, ja, dann ist die Rechnung doch eigentlich ganz gut. Aber in diesem Text lernen wir, nee, es ist viel schwerer zu bemerken. Teilweise. Es ist viel subtiler, viel kleiner in den Dingen, in denen wir schon Schaden an anderen anrichten können oder an uns selbst. Und es fängt an bei unserer Zunge. Es fängt an bei dem, was wir sagen, was wir zu anderen sagen und was wir zu uns selbst sagen im inneren Monolog. Jakobus sagt also, achtet auf eure Zunge. Die Zunge im Zaum halten, haben wir auch gehört als Sprichwort. Und ich glaube, das ist eine der Sachen, die für uns Christen mit am wichtigsten sind, dass wir an unserer Zunge arbeiten, dass wir an dem arbeiten, wie wir sprechen in der Gesellschaft. Wie reden wir denn von der Botschaft der versöhnenden Liebe von Jesus? Wie reden wir denn über Sünde? Wie reden wir denn über die anderen Menschen da draußen? Wie denken wir über die nach? Und wo spürt man das in den Worten, die wir benutzen? Wie wollen wir jemandem die Liebe Gottes aufzeigen, während wir vielleicht dabei sind, seinen Lebensstil zu verurteilen? Wie wollen wir jemanden von der Gerechtigkeit Gottes überzeugen, während wir völlig an ihm vorbeireden und ihm nicht zuhören? Wie wollen wir mit jemandem über unseren Glauben ins Gespräch kommen, wenn wir seinen von Anfang an als Unfug abtun? Gerade auf das, was wir sagen, müssen wir achten. Denn es ist schwer, das im Zaum zu halten. Auch das sagt Jakobus hier. Und das Gesagte hat eben unglaublich schnell einen Brand entfacht. Oft reicht ein Satz, je besser man sich kennt, vielleicht auch ein Wort aus, um jemand anderen zutiefst und nachhaltig zu verletzen und eine Beziehung zu stören. Also unsere Sprache hat viel Gewicht, hat viel Potenzial und Macht, auch Schaden anzurichten. Und jetzt könnte die Konsequenz ja sein, wir sagen, ja, okay, dann sage ich besser gar nichts mehr. Also wenn das so gefährlich ist, dann lasse ich lieber die Finger davon. Aber das ist, glaube ich, die falsche Konsequenz. Denn die positive Seite davon, dass unsere Worte große Macht haben, ist ja auch, dass unsere Worte große Macht zum Guten haben. Große Macht zu Heilung haben, zu Ermutigung, andere Menschen zu stärken, Beziehungen wieder zusammenzuführen, zu versöhnen, Menschen in ihrem Leben wirklich weiter zu helfen. Unsere Worte haben große Macht zum Bösen, aber eben auch zum Guten. Worte können ja auch Leben schaffen. Und auch das finden wir witzigerweise bei Jakobus ein Kapitel später, in Jakobus 4, Vers 17, er sagt: Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, das ist auch wieder schlecht. Dem ist auch Sünde. Und da finden wir übrigens auch wieder unser Grundgesetz wieder. Unterlassene Hilfeleistung ist menschenunwürdig. Es wäre also die falsche Konsequenz zu sagen, wir sagen gar nichts mehr. Sondern es geht darum, dass wir lernen, die richtigen Dinge zu sagen. Dass wir lernen, unsere Zunge und unsere Sprache richtig einzusetzen. Jakobus beschreibt ja, zu wie viel Bösem die Zunge fähig ist. Aber unser Text schließt ja mit den Worten, Brüder und Schwestern, das ist nicht gut so. Das soll so nicht sein, sondern im Reich Gottes und mit Menschen, die der Liebe Jesu nachfolgen, soll das anders sein. Und wir streben danach, dass es anders wird. Es gibt eben Worte, die Leben schaffen. Und das sind meistens Worte, die Menschen eben entsprechend ihrer von Gott gegebenen Würde behandeln. Oder diese Würde wiederherstellen, wenn sie verletzt wurde. Also ermutigende, gute, heilende Worte. Im Übrigen, die Würde eines Menschen kann nicht vermindert werden. Man kann zwar einen Menschen verletzen, wenn man ihn entgegen seiner Würde behandelt, aber die Würde kann nicht kleiner werden. Weder Hautfarbe, Herkunft, Beeinträchtigung oder Verhalten können die Würde eines Menschen verringern. Und ich glaube, gerade das Verhalten fällt uns Christen manchmal schwierig. Denn wer sich nicht so richtig konform verhält, ja, oder schwieriges Verhalten an den Tag legt, da fällt uns der Umgang, glaube ich, nicht ganz so leicht mit. Der wird vielleicht auch schneller ausgeschlossen aus einer Gemeinschaft. Und Ausgrenzung, das ist eben nicht der Würde, die Gott gegeben hat, würdig. Und ich merke, das ist ganz schön viel, auf das wir achten müssen. So, die Bibel, die hat ja schon viele Weisungen und Weisheiten für uns parat. Viel, das wir beachten wollen. Und jetzt sollen wir auch noch auf unsere Sprache achten, also das, was mit am alltäglichsten ist. Das ist ganz schön viel, aber ich glaube, es lohnt sich. Und ich glaube, man kann es lernen. Wir können lernen, bessere Worte zu finden. Und ich denke, das funktioniert vor allen Dingen dadurch, dass wir nachdenken. Und zwar nicht nur so für uns, sondern auch nachdenken im Heiligen Geist. Nachdenken von der Liebe, die wir von Jesus und dem Heiligen Geist für unser Leben selbst wahrnehmen. Und zwar nachdenken, bevor wir etwas sagen, während wir etwas sagen und nachdem wir etwas gesagt haben. Bevor wir etwas sagen, denken wir darüber nach, was und wie können wir es sagen? Und wie spricht daraus die Liebe Christi und Evangelium? Und Evangelium heißt Freiheit und Liebe und Menschenwürde. Und darüber machen wir uns Gedanken mit dem Heiligen Geist zusammen, bevor wir etwas sagen. Dann, während wir etwas sagen, gucken wir, wie kommen die Worte an bei meinem Gegenüber? Was machen die Worte, die ich benutze? Wie sieht die Mimik aus? Vielleicht fragen wir auch mal nach, was macht es denn jetzt mit dir, was ich gerade gesagt habe? Und gucken, was sind die Reaktionen? War das, was ich gesagt habe, gut? Wir prüfen das, was wir gesagt haben. Und natürlich auch, nachdem wir etwas gesagt haben. Wenn jemand nochmal ein Gespräch möchte, wenn das bei uns noch mit uns hinterhergeht, überlegen wir und denken im Heiligen Geist drüber nach, wie war das denn jetzt? Und wie will ich es beim nächsten Mal vielleicht anders machen? Und auch das klingt anstrengend, aber es lohnt sich. Und ich glaube, Christsein heißt einfach auch Anstrengung. Es heißt ständig beweglich bleiben. Es heißt ständig lernend bleiben. Denn wir wollen Jesus nachfolgen. Und damit sind wir eigentlich niemals fertig. Wir wollen ihm ähnlicher werden, um eben für ein gutes Leben und Gerechtigkeit zu sorgen. Und diese Anstrengung lohnt sich, weil es das Instrument deines Körpers schult, das zu größtem Schaden, aber auch zu größter Heilung und zu größtem Leben fähig ist. Stell dir mal vor, du hättest auf einmal Superkräfte. Du wärst auf einmal Superwoman oder Superman. Wenn du diese Superkräfte hättest, würdest du nicht erstmal ein bisschen Zeit darauf auch verwenden, deinen Laserblick zu trainieren, bevor du vielleicht deiner Liebe des Lebens in die Augen schaust das nächste Mal? Oder würdest du nicht vielleicht Zeit darauf verwenden, deine Superkraft unter Kontrolle zu bringen, bevor du deine Oma das nächste Mal umarmst? Würdest du auf jeden Fall. Du würdest gucken, dass du mit deiner Superkraft eben nichts anrichtest, was du eigentlich gar nicht wolltest. Und das Ding ist, Gott hat dir in der Schöpfung eine Superkraft mitgegeben und das ist deine Stimme. Das sind die Worte, die du täglich benutzt. Und die ist zu unglaublich viel Gutem fähig. Aber deswegen lohnt es sich eben, das zu trainieren. Und da Zeit für drauf zu verwenden, sich zu üben in der Sprache. Und da kommen wir zu einem Schwachpunkt meiner Predigt, glaube ich. Denn ich kann jetzt leider keinen umfassenden Sprachkurs von der Bühne und an diesem Sonntag geben. Aber ich habe gemerkt, vielleicht müssen wir uns mit diesem Thema noch mal ein bisschen mehr beschäftigen. Und wir wollen ja auch gerade Next Steps aufbauen, so Jüngerschaftskurse und was lernen kann. Vielleicht holen wir uns da Sachen ein. Und vielleicht kannst du dich auch selbst schon auf die Suche machen. Es gibt so viele Angebote, zum Beispiel zu gewaltfreier Kommunikation, zu Persönlichkeitsstruktur, zu Gesprächsdynamiken. Da kann man auch sehr viel schon selbst im Internet finden. Und all das lohnt sich, weil es eben dieses unglaubliche, gottgegebene Instrument trainiert. Jakobus sagt aber auch in Vers 8, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Und das müssen wir auch immer wissen. Wir werden nie perfekt sein. Und auch das gehört zum Christsein dazu. Wir werden ja auch keine besseren Menschen, um perfekt zu werden im Übrigen. Oder um uns vor anderen darzustellen und uns besser als andere nennen zu können. Wenn wir sagen, wir wollen uns verbessern, dann tun wir das, damit die Welt eine bessere wird. Damit die Welt gerechter wird. Mehr Liebe in der Welt herrscht. Und wir machen das nicht, damit wir perfekte Menschen werden. Und wir sehen hier wieder, das werden wir auch einfach nicht. Wir schaffen das gar nicht, perfekt zu sein. Wir werden auch immer wieder die Zunge nicht im Zaum halten. Bei allem, was wir lernen, werden wir uns Fehltritte leisten, werden wir Schaden anrichten. Wir werden immer wieder an diesen Ansprüchen auch scheitern. Aber das Schöne immer an diesem Scheitern ist, und wenn es das eben doch mal passiert, das ist in unserem Scheitern und da, wo wir Fehler machen, da, wo wir andere verletzen und wo wir merken, das tut uns wirklich leid, dass das Momente der Gnade und Versöhnung werden können. Dafür haben wir ja das Kreuz. Eigentlich ist jeder Fehler, den ich begehe, eine Chance für Jesu Liebe in meinem Leben groß zu werden. Und das ist genauso bei dem Thema hier. Genauso hier, wenn wir uns schulen wollen, mit unserer Zunge, mit unserer Sprache gut umzugehen. Dann ist in Jesus die Möglichkeit, dass ich Vergebung erfahre. Dann ist in Jesus die Möglichkeit, hoffentlich, dass ich mit der Person, wo der Schaden entstanden ist, nochmal reden kann und da Versöhnung entsteht. Man wieder zueinander findet, Heilung eben passiert. Und in Jesus weiß ich, hey, ich bin geliebtes Kind Gottes. Und nur weil ich einen Fehler mache, heißt das nicht, dass ich über mich selbst schlecht denken darf. Über mich selbst schlecht nachdenke. Und das ist unser innerer Monolog. Wie wir mit uns selber reden, auch da können wir an uns selbst Schaden anrichten. Und Jesus spricht uns immer was anderes zu. Er sagt, du bist wertvoll. Das ist dein innerer Monolog vor Jesus. Du bist geliebt und wertvoll und dir ist vergeben. Und du hast die Möglichkeit, mit deinen Fehlern umzugehen vor Jesus. Und dann heißt es eben, wie dieser schöne Spruch heißt, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Weiter versuchen, dieses unglaubliche Instrument des Jesus, das Gott uns gegeben hat, zu schulen. Denn ich glaube schon, die kleinsten Worte können unheimlich viel Gutes tun. Und es lohnt sich, das zu versuchen. Wir hatten am Donnerstag auf dem Seniorenkreisausflug einen wunderbaren Busfahrer mit dabei, den Kai. Und wir haben uns viel mit ihm unterhalten. Und er hat gesagt, also gerade seit Corona ist irgendwie sein Job und sein Leben total anders. Irgendwie schlechter, irgendwie einsamer. Das Leben ist ärmer geworden. Woran macht er das fest? Woran merkt er das? Und er hat gesagt, die Menschen, die zu ihm in den Bus steigen, die gucken auf den Boden, die gucken ihn nicht mehr ins Gesicht, die schauen ihn nicht an, sie grüßen ihn nicht mehr und sie reden auch nicht mehr miteinander. Kein freundliches Wort verlässt die Lippen. Und ich denke, wenn das Begrüßen eines Busfahrers und das in die Augen schauen schon so einen Unterschied machen kann in seinem Leben, wie viel mehr lohnt es sich dann, auch in die anderen Worte meines Lebens Mühe reinzusetzen und schon im Kleinen anzufangen, die Welt so zu einem schöneren, gerechteren und lebendigeren Ort zu machen. Also sage ich, lasst uns mit Jakobus Überbringer und Überbringerin lebensschaffender Worte werden, denn das macht Gottes Liebe groß in der Welt. Amen.